Herzlich willkommen bei Folge 18 von Daddy Das Social Media Podcast Social Vita. Ich bin Paulina und neben mir sitzt Pascal, mein Co-Founder. Zusammen haben wir die Agentur Charles & Charlotte gegründet, eine Social Media Agentur. Und in diesem Podcast sprechen wir über genau das, Social Media, die Welt des Social Medias. Im ersten Teil sprechen Pascal und ich über unseren Urlaub in Italien und anschließend über ein potenzielles Sponsorship mit AG1. Und im zweiten Teil haben wir Ravi zu Gast und mit ihm sprechen wir über co-created CreatorInnen-Brands und aber auch über spezielle eigenständige InfluencerInnen-Brands. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
John Borno.
John Borno, was ist in den letzten zwei Wochen passiert?
Wilder Einstieg.
Direkt los.
Viel passiert. Wir haben zweimal geskippt, leider.
Shame on us.
Wir waren im Urlaub, im Uli. In Süditalien, ist richtig gut. Wir sitzen auch
so
jetzt.
Schön.
Fühlt schon wieder an, als wäre es Jahrhunderte her, aber.
Ich hätte gar nicht mehr über den Urlaub gesprochen, to be honest.
Echt nicht, ne? Fühlt sich so weit weg an.
Ja,
aber ich glaube, einen Pullover ausgezogen habe, okay, guten Morgen, hallo, ausgezogen habe und sehe, dass wir immer noch gut gebräunt sind und das ist immer noch das Restüberbleibsel vom Urlaub, das ist gut.
Wir waren in Apulien und ich muss tatsächlich sagen, dass ich das allen nur ans Herz legen kann. Das war einer der schönsten Urlaube, die ich, glaube ich, hatte.
Das war's, ja.
Also preislich, tippitoppi.
Essen grandios, richtig geil.
Wine-Tasting, also 3, 4, 5er Weine für 10 Euro. Alle, die Vivino nutzen, wissen, wovon wir reden. Shoutout an Vivino. Und also landschaftlich, klar, irgendwie anders als Toskana, muss man auch klar sagen. Aber ey, I love the beach. Die Küsten.
Sauschöne Style.
Das
Style-Küsten,
Essen,
ja.
Nicht so frittiert alles, sondern irgendwie super viel Beans und healthy und also... Ich war echt begeistert.
Und noch so ein bisschen so ungezähmter, weißt du, nicht so überlaufen, so
wild.
Roh, wild, ja. Was auch wild und roh war, und das ist eigentlich die lustigste Story, jetzt kommt's, wollen wir die AG1-Story droppen?
Oh mein Gott, wir müssen
also,
die AG1-Story droppen.
Ich glaube, das ist, würde ich sagen, einer der lustigsten Stories, die es diesen Monat gab, ne? Also vielleicht...
Letzten Monat, genau.
Also, was ist passiert? Wir haben ja schon ein paar Mal in dem Podcast angeteasert, dass unser großes Ziel ist, in den Podcast-Himmel aufzusteigen. Und jeder und jede gute Podcasterin weiß ja, dass das erst erreicht ist, wenn wir ein AG1-Sponsorship im Podcast haben. So.
Richtig.
Genau. Und dann an einem, würde ich sagen, unschuldigen, was war's, Mittwochabend, Nachmittag, klingelt es an unserer Tür. Ich öffne die Tür und da steht ein Bote, grinst mich an wie ein Honigkuchenpferd und hat in seiner Hand einen riesigen AG1-Paket. Ich hätte fast Koffer gesagt. Einfach ein Paket, wo dicke AG1 draufsteht. Und man muss dazu sagen, dass ich am Tag danach Geburtstag hatte. Und ich dachte mir, du hast AG1 bestellt für mich als Überraschung. Und ich war schon voll traurig, weil du wahrscheinlich nicht wusstest, dass die das in einem AG1 gebrandeten Karton verschicken.
Ja, genau.
So, und ich so, oh, Paulina, hier, Geburtstagsgeschenk. Und du so, nee, habe ich nicht. Habe ich nicht geschickt. Und ich so, was? Wie weird ist das denn? Und dann haben wir noch deine Eltern angerufen, meine Eltern angerufen und alle haben dieses Geschenk nicht. Also keiner hat AG1 als Geschenk geordert. Und dann sind wir so krass ausgerastet.
Weil das nämlich bedeutet hat,
dass
wir in den Podcast-Himmel aufgestiegen sind.
Nach 17 Folgen.
Ey,
geisteskrank.
Ich habe dieses Paket aufgemacht. Ich habe wie wild nach der personalisierten Karte natürlich geschaut. Ich habe vom Balkon geguckt, ob da schon die Paparazzis stehen. Ne? Ich habe mich gefragt, wie komme ich am nächsten Tag zur Arbeit? Ne? Wir sind jetzt Fame.
Ist echt direkt nächste Flieger nach Ibiza gebucht?
Ushuaia direkt Table reserviert.
Classy.
Und es war keine persönliche Karte da, leider.
Sonst irritiert. Ja, weil wir dachten, irritiert. Die wollen einen großen Überraschungseffekt.
Genau, aber wir haben uns natürlich super über das Sponsorship gefreut.
Turns
haben uns echt gegenseitig auf die Schulter geklopft. Zwei Tage später rief dann Pascals Bruder an, ob denn das Geschenk angekommen sei.
Was für ein Geschenk? ich hab dir doch AG1 bestellt. Ich so, oh damn.
Oh ja, aber man muss sagen, wie genuine, also wir sind richtig genuine Creator noch, weil wir sind noch nicht so ausgenudelt.
Yeah.
Wir haben uns so genuine gefreut, muss man
sagen.
Wir haben uns echt, ich glaube, wir haben uns echt 10 Minuten um den Hals gefallen in der Küche und waren so, oh mein Gott, das kann nicht sein.
We made it,
die haben unseren Podcast gehört.
Also liebes AG1-Team, ne?
Hier sitzen noch zwei.
Ihr könntet zwei Leuten einen großen Gefallen tun.
Nee, das war sehr, sehr, sehr funny, muss man sagen. Das war wirklich sehr funny. Vor allem das Ding ist, wir kriegen ja echt oft irgendwie, das heißt oft, aber echt viele PR-Pakete, muss man sagen.
Also mega viel Stuff, Running
also
Stuff.
So also random, aber auch so random, so Skincare. So, aber da war echt, deswegen war es jetzt auch nicht so weit hergeholt, muss man sagen.
Ja, voll.
Genau.
Hilarious.
Hilarious.
Gut, freuen wir auf den Podcast.
Ich auch. Spannender Gast, cooler Podcast. Viel Spaß.
Viel Spaß. Heute haben wir den wunderbaren Ravi Valya bei uns mit der gleichnamigen Social Media und Influencer Agentur, der sich genau auf diese Themen fokussiert hat und dort auch Mentoring und Training anbietet. Hallo Ravi, freut uns sehr.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke.
Wie geht's dir, du als alter Düsseldorfer hier im Osten?
Kommst du auch aus Düsseldorf?
Ja, hey, die Besten kommen aus Düsseldorf.
Wer denn noch?
Ja, er.
Hey, das wusste ich gar
Was?
Nicht.
Hey, ich bin born and raised.
Was?
Klar, alter Westside-Diggi.
Hä?
Was?
Ja, doch.
Wo denn? Wo bist du aufgewachsen?
Oberwilk tatsächlich. Aber meine Eltern sind...
Oberwilk? Du kommst aus Meerbusch.
Ey, Paulina, das droppt immer in die Story. Das ist lächerlich.
Das ist wirklich Scam.
Also stopp, eins am anderen.
Vor allem, als ich Ghetto gehört habe, er wohnt in Meerbusch, das ist das reichste Viertel
Deutschlands. Ja, aber Oberwilk ist Ghetto.
Hallo.
Ja, du erzählst, du kommst aus dem Ghetto.
Vom Bordstein zur Skyline. Ich habe doch gar nichts erzählt. Also ich bin da born and raised.
Du bist born and raised in Oberwilk und dann seid ihr noch Meerbusch?
Ganz genau.
Born and raised until one month.
Ach, come on, also.
Ich war da auf...
Da bist du doch gar kein Düsseldorfer.
Ich war da auf der Schule, doch, klar.
Welche Schule warst du denn?
Also ich war Südbertus.
Welche?
Südbertus, Kaiserswerth.
Oh mein Gott. Privileged. Ja,
also.
Du bist gar kein richtiger Düsseldorfer. Du bist ein richtiger Scammer.
Ich bin schon, das stimmt doch gar nicht.
Du bist aus Meerbusch, du bist nur in Düsseldorf geboren. Das sind immer diese Leute, die sagen, ja, ich komme aus Düsseldorf. Und dann sagst du, woher? Aus Duisburg.
Das sind die Leute, die sagen, ich komme aus Hamburg. Und du sagst, woher? Bremen.
Ja,
also das ist lächerlich. Also faktisch, also mich trennt der Rhein. Mich trennt der Rhein von der Hauptstadt NRW. Also,
ja, und das ist ein großer Rhein. Das ist ein großer Fluss, der dich von Düsseldorf trennt.
So,
mein Gott, du hast meine ganzen Gefühle gerade geschert. Und ich dachte gerade, du wärst wirklich Düsseldorfer, aber...
Ja, bin ich auch. Aber gut, das diskutieren wir danach nochmal aus. Ich hoffe, beim nächsten Thema sind wir uns mehr einig.
Ja.
Wir haben uns nämlich etwas Neues überlegt. Ne? Und der Podcast ist ja eine große Überraschungsbox. Und zwar dachten wir uns, teilen wir am Anfang immer, statt der Emoji-Frage immer, ein aktuelles Social-Media-Update und fragen unsere Gäste und Gästinnen, was sie davon halten.
Genau, und ich hatte mir überlegt, dass wir dann nochmal so einen Einspieler machen, so einen Sound wie so Ding. Das ist das
super.
Erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Machen wir so Ding, das ist der Social Media Podcast mit dem Newsflash. Oder so Newsflash hört sich ein bisschen oldschool an, wir müssen uns was anderes überlegen vom Wording her.
Aber Newsflash finde ich irgendwie auch cool. Ja.
Okay. Du bist der Erste, mit dem wir das jetzt gerade machen.
Oh mein Gott.
Also heute vielleicht nochmal dilettantisch. Ding. Das ist das Social Media Podcast mit dem Newsflash.
Vor ein oder zwei Wochen hat Instagram offiziell bekannt gegeben, dass sie einen Test durchführen von non-skippable Ads.
Ja.
Also Werbung, die man nicht mehr skippen kann.
Ja.
In den Stories, in den Feeds. Soweit ich das da gesehen habe, gibt es dann so einen Countdown-Sticker, wo man auch sieht, ah, okay, die Werbung geht noch x Sekunden, ne? Damit die Leute halt eben nicht rausswipen oder was anderes machen. Was hältst du aus deiner Profibrille davon?
Ist natürlich ein bisschen cringe, ne? Also, bei Instagram wird sich ja sowieso so ein bisschen beschwert, dass viele oft Story-Ads angezeigt bekommen. Ich glaube, die User würden sich nicht drüber freuen. Also ich glaube, für die User-Experience ist das nicht nice. Das gibt's ja auch bei TikTok, habe ich jetzt gemerkt. Bei TikTok wird mir das aktuell auch immer...
Non-skippable.
Also nicht non-skippable, okay. Aber dass ich... Also ich bin ja ein TikTok-Suchti und dann scrolle ich und dann kommt irgendwie so Ads in 5, 4, 3 und dann kommt eine Ad. Und die kann ich aber skippen. Und das fuckt mich schon ab. Und dann will ich mir nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn du das nicht skippen kannst.
Mhm.
Aber man muss ja auch dazu sagen, Instagram testet ja immer sehr viel.
Mhm.
Und dann schreien ja immer alle Apokalypse und das Ende der Welt. Und dann ist dann doch nicht so schlimm. Deswegen, also es hört sich erstmal jetzt nicht so toll an, aber ich bin mal gespannt, wie sehr das ausgerollt wird. Also ich finde, man muss immer ein bisschen abwarten.
Ja, das stimmt schon. Ja, aber das machen sie prinzipiell gut, finde ich, viel datenbasierte Entscheidungen zu treffen, ne? Ich bin auch so hin und her gerissen. Ich weiß nicht, Paulina, wie du das siehst. Also klar, Userinnen finden es nicht gut. Bei YouTube finden sie es auch nicht gut. Und es gibt ganz viele Werbekundinnen, die sagen, okay, bei YouTube läuft es mega geil.
Ja.
Und bei Instagram ist das Problem, die Plattform wächst ja nicht. Also das Wachstum ist minimal. Ich habe keine Zahlen jetzt. Und dadurch, dass du nicht mehr Inventar hast, wo du Werbung reinbuchen kannst, musst du halt dann auf einmal
mit solchen... überlegen, ja.
Aber das ist immer die Frage, wie weit verhunzt du es? Ne? Weil irgendwann, wenn du Userin verlierst, dann...
Ja, wobei, also... Wenn man sich jetzt die Nutzerzahlen anguckt, sind die ja konstant, ne? Mhm. Also die Social Media ist ja immer noch Facebook ist ja immer noch Platz 1, also weit vor allen anderen.
So krass,
ne? Auf über 3 Milliarden.
Aber global jetzt.
Global.
Ja.
Aber auch in Deutschland.
Aber auch in Deutschland.
Neue Zahlen. Ja, es gibt einmal diese ARD-ZDF-Studie, die jetzt rauskommt. Genau. Und die neue Reuters-Studie. Es ist immer noch.
Ist immer noch Facebook.
Ja, ist immer noch das größte Netzwerk.
Deswegen bin ich, also ich finde es immer so krass, weil wir hatten das gestern ja auch ganz kurz. Wir haben uns ja gestern auch schon gesehen und da hatten wir ja kurzes Thema, glaube ich. Ja, Instagram. Aber Instagram ist halt schon echt noch stark, ne? Also
klar,
in vielen Ländern, in vielen Kreisen ist Instagram so die Number One. App, deswegen glaube ich, der User gewöhnt sich ja auch an vieles schnell. Deswegen.
Ich habe auch ein kleines Instagram-Comeback persönlich. Also ich war sehr krass, wirklich TikTok-only. Also ich glaube, ich habe bestimmt so 2-3 Wochen mal meine Instagram-App gar nicht mehr geöffnet, was für mich wirklich wenig ist. Und bin jetzt wieder mehr da.
Wie kommt's?
Weil ich Bock habe, wieder zu sehen, was meine Freunde machen.
Mhm. Ah.
Also weil ich wirklich teilweise, dann sitze ich auf dem Sofa und bin so, klar, manchmal machst du so Doomscrolling.
Kenne ich.
Ne? Ja. Muss ich mich auch ganz klar outen. Und da habe ich mir keinen Bock drauf, weil ich dann wirklich so merke, boah, es ist so eine Overstimulation. Also es ist wirklich so viel und so laut und so grell. Und dann bin ich so, okay, auf Instagram mal ein bisschen Stories gucken.
Ja, genau.
Und so Fotos.
Ja. Ich finde es halt auch
wie, als würde man zurück zum Analogen gehen.
Ja. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ja, also ich liebe TikTok, aber ich bin persönlich immer noch Instagram, also weil ich finde, also auch jetzt, also wenn ich jetzt in meinen Mentorings oder so mit den Leuten, ich hab ja, also den echten Leuten, ne, also die jetzt irgendwie eine Dienstleistung oder ein Kosmetik oder Friseure oder Ärzte, die sind alle auf Instagram, ne, die sagen alle, unser Main Business ist Instagram, die meisten Buchen kommen über Instagram, unsere Kundinnen sind auf Instagram, also die sind wirklich, also TikTok ist, glaube ich, also klar ist TikTok super relevant und super wichtig, aber ich glaube, wenn wir in unserer Bubble unterwegs sind, denken wir oftmals, dass Instagram so, also vielleicht out of order ist, aber ist gar nicht out of order, also schon echt krass.
Ja, ich glaube, das ist also, TikTok ist sehr stark in dieser ganzen Brand Awareness, Upper Funnel Entertainment Kiste. Na, was du gerade sagst, Conversions, Dienstleistungen, ne, wenn ich Kosmetikstudio bin, klar, also kannst du, wenn du das TikTok-Game sehr gut durchspielst, hast du einen mega maximalen Hype, aber krass herausfordernd. Da ist es, ne, die große graue Masse wird es einfacher über Instagram da vermarktet bekommen.
Ich buche auch, also Kosmetikerin, FriseurInnen und so, ich buche alles immer über Instagram.
Ja. Genau, du buchst es, aber du discoverst es nicht über Instagram, oder doch?
Doch.
Also es wird doch. Okay, viele. Das heißt du. Okay,
also bei mir läuft es tatsächlich über Empfehlungen ab. Und
genau.
Dann,
oder du siehst in der Story von einer Freundin oder sowas, genau, es ist immer so Earned Media.
Genau.
Du siehst ja selten, dass du in einem, du wirst ja nicht durch ein Reel oder ein Feedpost selbst auf das Bildstudio stoßen, ne?
Wobei es gibt auch Leute.
Viele machen Story-Ads inzwischen,
ja,
wo
genau.
Man auch ganz gut drüber stolpern kann.
Und es gibt halt auch echt viele Leute, die wirklich sehr viel Reels gucken, ne? Also zum Beispiel in meinem Freundeskreis, ich glaube, ich bin der Einzige, der so ein TikTok sucht, die ist. Und das sind alles Leute, die sehr Social Media affin sind, die gucken sich Reels an. Hm. Also, weil ich würde nie auf die Idee kommen, mir Reels irgendwie anzugucken.
Ich mach das auch nie.
Nee, aber.
Vor 3 Wochen habe ich einen TikTok gesehen. Und
jetzt kommt der
Big. Nee, jetzt kommt es wirklich vor 3 Wochen. Und dann sagt die so, ja, wir reden immer darüber, dass Instagram so viel langsamer ist als TikTok und so, aber wir haben ja nie Vergleichszahlen. Und wenn sie so, nur um euch mal einen Kontext zu geben, I'm looking for a man in finance ist jetzt auf Instagram. Und ich war echt so krass.
Ja, das ist schon, also ich weiß nicht, ich finde es so krass, weil meine Schwester zum Beispiel, die ist auch nur auf Reels, also nur auf Reels. Und das sind halt aber auch ganz andere Inhalte, ne? Also Reels sind wirklich ganz anderes, was ganz anderes als TikTok. Deswegen, ja, ich finde es spannend. Also.
Aber,
wir wollten ja eigentlich immer ein anderes
Thema. Total, aber da muss ich jetzt noch mal eine Frage dran schließen. Weil, also, wenn du argumentierst, dass die Plattformen unterschiedlich sind, unterschiedlicher Nutzungsmoment, ne, unterschiedliche Platzierung. Empfiehlst du deinen Kunden dann auch unterschiedlichen Content auf den Plattformen zu spielen?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie sieht das dann aus beim Kosmetikstudio? Also was ist dann wo der Fokus? Stimmt.
Ja, also bei den Kosmetikerinnen zum Beispiel oder ich sage jetzt mal Dienstleisterinnen allgemein, ist es immer so, dass bei Instagram halt viel so dieses Educational stattfindet. Ne? Also die Leute wollen viel so dieses, was ist eine zum Beispiel Vampire Lifting, was PRP, was ist Botox, die wollen halt wirklich so Erklärungen, die wollen auch viel mehr, die Instagram-Userinnen wollen viel mehr dieses, wie sieht's da aus, wie sind die Räumlichkeiten, wie sind die, wie ist das für mich, wenn ich das buche, da hinzukommen und dieses, den Prozess von ankommen, bis ich liege auf der Liege. Und bei TikTok ist das ja viel mehr so dieses funny Trends mitmachen. Da geht's gar nicht so viel um, wie sieht der Service aus, sondern wie ist vielleicht so dieser, wie ist der, die Personality, also wie ist zum Beispiel die Inhaberin lustig drauf, wie ist die mit ihren Teams, also viele Trends mitmachen ist eher so bei TikTok die Devise. Oder halt so Challenges, weißt du, also irgendwie so coole Challenges mitmachen. Und das ist tatsächlich auch, also diejenigen, die beides machen, sagen auch, TikTok dient mir wirklich nur, viele sehen die bei TikTok, gehen dann zu Instagram, so wie du es schon gesagt hast, und sagen dann, ja, ich habe dich bei TikTok gesehen, ich wollte mich mal mehr informieren, und nutzen dann Instagram, um mehr, quasi wie so eine Webseite, weißt du, so tiefer in die Thematik zu gehen. Das ist dann schon so aufgeteilt.
Super spannend.
Spannend. Weil wir sagen immer, also es ist interessant, dass du auch Trends sagst, das ist halt so für kleinere DienstleisterInnen, da sind wir ja gar nicht drin. Ich sage immer, ich bin nicht so ein Fan von Trends, weil es so keine Skalierungsmöglichkeit gibt. Also du musst einfach die Schnellste sein oder der Schnellste sein. So. Und es ist halt überhaupt nicht, du hast halt eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal, ne? Weil jeder kann es halt machen. Aber ich fand super spannend auch, was du gesagt hast mit diesem Website-Gedanken von Instagram. Was höre ich, habe ich schon mal irgendwo gehört, dass so gerade für kleinere DienstleisterInnen, du sagst immer die echten Menschen, das finde ich irgendwie ein schönes Wording, dass Instagram eigentlich wie so deine Storefront ist, also dein neues Schaufenster irgendwie, wo du halt genau dieses, hey, wie sieht's bei mir aus, wie ist der Prozess? Ja, super, super spannend, wie du da differenzierst bei so kleineren Unternehmerinnen.
Ja, ich finde es auch spannend.
Krass. Weil wir machen ja auch viel so Leverage, also Spiegelung einfach des Contents, ne? Wenn es halt entertaining ist. Gerade im Upper Funnel, wenn es jetzt nicht um Conversion geht, also einfach, okay, lass uns den Content spiegeln und auf Instagram und auf TikTok.
Ja, das geht auch, ne? Also du musst jetzt nicht alles, also du musst jetzt nicht alles getrennt machen, du kannst auch schon was spiegeln, aber tendenziell, also habe ich jetzt die Erfahrung gemacht in meinen Mentorings, wenn das die Echten sind, haben die oft Schwierigkeiten, ihren Instagram-Content eins zu eins auf TikTok zu spielen, weil der funktioniert dann da nicht.
Ja, ja.
Und das ist oft so. Also
das ist wahrscheinlich super interessant, was du gerade sagst, weil die denken halt Instagram first, deswegen können sie es nicht spiegeln. Genau. Weil sie Instagram, wenn du TikTok first denkst, funktionieren deine Reels halt auch, also funktioniert es halt
das
auch auf
geht
Reels,
dann.
Ne? Ja,
genau.
Ich glaube, du kannst als Marke auf jeden Fall auch die TikToks auf Reels raushauen, das geht schon, ne? Aber du musst trotzdem Stories zum Beispiel dann noch separat anders behandhaben, ob du es jetzt über Influencer oder Creatorinnen outsourcen, ne? Damit es eben nativer und echter und mehr diesen persönlichen Empfehlungscharakter hat. Eine Option, ne? Aber ich glaube, du musst da unterschiedlich die Platzierung nutzen. Ne?
Das stimmt, ja.
Wohl beim Thema wären Creatorinnen, InfluencerInnen. Ne? Du hattest ja, wir waren gestern auf einem wunderschönen Dinner. Danke nochmal für die Einladung.
Ja,
ganz toll.
Shoutout auch an Pia.
Ja, genau.
Pia. Shoutout.
Und da hatten wir diskutiert, dass du schon einige spannende Cases zum Thema Co-Creations mit Marken und InfluencerInnen gemacht hast. Deswegen dachten wir, lass da nochmal reingehen, verstehen, hey, wie läuft das? Was hast du gelernt? Was ist dein geiler Case? Was sind vielleicht auch Sachen, die du anderen Leuten mitgeben kannst, und dass wir das mal heute so als Fokus aufrollen.
Ja, gerne. Oder? Also, ich finde, Co-Creations sind ja neu ja jetzt nicht. Also, es gibt es ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, so die große Co-Creation, die, glaube ich, jeder mitbekommen hatte, war ja, glaube ich, Farina und Annemarie Berlin. Ich glaube, das war so ein wirklich sehr Best Case. Also ich glaube, das ist wirklich so, wo, glaube ich, ganz Medien Deutschland, also in unserer Bubble jetzt, das irgendwie alle mitbekommen haben, weil das halt auch wirklich ein toller Fit war. Und dann, glaube ich, viele andere Brands auch gemerkt haben, oh, das ist ja irgendwie spannend, relevant, vielleicht auch für uns. Wir hatten dann tatsächlich, also wir haben in der Agentur als Kunden Rosenthal, also Rosenthal Organics, die machen ja Skincare, sind aber besonders bekannt durch ihre Face-Yoga-Tools. Und da ist das dann so gewesen, dass wir eine Kooperation, also eine ganz normale Kooperation gemacht haben mit Jessica Haller. Das ist eine Influencerin, Lifestyle-Influencerin, TV-Personality. also die war mal Bachelorette. Und die hat die Face-Yoga-Tools nach ihrer Schwangerschaft benutzt. Weil man ja dann Wassereinlagerungen hat und dann ist es empfehlenswert, entweder während der Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung die Tools zu benutzen, um die ganzen Wassereinlagerungen aus dem Gesicht zu bekommen. Also das kommt ja aus der alten chinesischen Medizin. Face-Yoga ist ja jetzt nichts Neues. Und sie hat das halt quasi gezeigt. Und das Ding ist, wenn du es halt wirklich regelmäßig machst, hilft das halt wirklich. Ne? Also es ist halt wirklich ein Tool, was hilft. Und das hat dann wirklich richtig gut funktioniert. Also das war, glaube ich, im März. Und dann hat das Team von Rosenthal gemerkt, oh mein Gott, krass, das kommt ja wirklich unnormal gut an. Also das, weil es halt auch ein richtig guter Case war. Ne? Also es war jetzt keine, ja, ich zeige euch jetzt eben mal was und fertig, sondern weil sie wirklich Proof war. Ne? Also sie war quasi Proof of Concept, so, ja, guck mal, die Hälfte. Und dann war natürlich so, oh mein Gott, krass. Und dann hat Rosenthal auch relativ schnell gehandelt. Also die hatten dann wir hatten dann im Mai noch eine Umsetzung und die lief dann auch mega, also auch Face-Yoga-mäßig. Und dann haben wir tatsächlich schon im Oktober die Co-Creation umgesetzt.
Oh, wow.
Also das war dann wirklich richtig schnell, weil man hatte halt gemerkt, okay, krass, es funktioniert. Und es waren sowieso zwei Produkte in der Pipeline bei Rosenthal, die super zu Jessica gepasst haben. Also einmal ein Flowy, das ist so ein Flowy sind für die Augenpartie. Also für die, in dem Bereich brauchst du ja, kannst du ja nicht die gleichen Tools nehmen wie hier, weil die Haut hier ja viel dünner ist. Mhm. Das heißt, Flowies, zum Beispiel viele, die Migräne haben, die hier so Spannungskopfschmerzen haben, haben ja auch viele Schwangere oder also Frischling-Mamas und so. Und dann das dazugehörige Bakuchiol-Serum, weil Bakuchiol ist ja die natürliche Variante von Retinol. Und Retinol soll man ja auch nicht nehmen, wenn man schwanger ist. Und da ist dann Bakuchiol zum Beispiel perfekt. Und das war sowieso schon geplant. Und das hat halt sowieso perfekt zu Jessica gepasst. Und dann haben wir halt super, also wirklich, das war, Jessica hat das getestet, hat gemerkt, boah, krass. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Also dann hatten wir das Shooting mit Natascha Lindemann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Fotografin, Beauty-Fotografin.
Mhm. Ja.
Auf Ibiza. Also es war ein sehr natürliches Storytelling. Also wir haben die Bilder in Jessicas Haus gemacht, in ihrem natürlichen Habitat, sage ich jetzt mal. das kam dann tatsächlich auch sehr gut an, weil, also A und O ist halt das Storytelling. Und das hat halt wirklich von vorne bis hinten bei dieser Kooperation wirklich gepasst. Und der Launch war dann, wie gesagt, Ende September. Und das war dann auch wirklich ein super Erfolg. Also ich glaube, Rosenthal hat das auch, glaube ich, nicht so erwartet. Und dann haben wir das Ganze nochmal erweitert und haben dann, weil Jessica halt so eine Face-Sheet-Maus ist, also die sich immer so Sheet-Masken, haben wir dann im Winter nochmal die Co-Creation erweitert mit einer Box, also mit den Produkten, die wir gelauncht haben. Also wir hatten dann die Flowies, das Bokashion und ein Butterfly-Gua-Sha, also Butterfly hier für die Face-Kontur. Mhm. Und haben das dann mit einer im Winter, um natürlich das Wintergeschäft mitzunehmen, mit einer Sheet-Maske erweitert. Und das kam auch sehr gut an. Also wirklich wichtig war hier das Storytelling, ja.
Wow.
Das war irgendwie eine coole, es war irgendwie alles sehr, sehr schnell, aber irgendwie war es cool.
Ich wollte gerade sagen, weil du gerade auch so dieses, das Timing hört sich ganz schön crazy
ja
an. Was, also gut, es kommt dann, denke ich, immer darauf an, wie, was für ein Produkt du auch in der Co-Creation hast. Was ist, wie viel Zeit solltest du einplanen als Marke von, okay, ich habe da eine Idee bis Launch der Co-Creation?
Also ich würde sagen, also das war jetzt schon wirklich sehr sportlich, ne? Also ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn wir nicht so ein eingespieltes Team gewesen wäre. Also wenn wir als Agentur nicht schon so lange mit Rosenthal zusammengearbeitet hätten. Ich glaube, das wäre sehr schwierig geworden.
Mhm.
Und weil man muss auch dazu sagen, Jessica halt auch wirklich ein Typ ist, die sehr schnell ist. Also die sehr genau weiß, sehr hands-on ist, sehr involviert ist, sehr schnelle, kurze Kommunikationswege hat. Es gibt ja auch Talents, die, da ist noch ein Management, dann ist das Management, ne? Und dann hast du mal irgendwie so, also ich habe alles mit ihr direkt abgesprochen. Das hat, glaube ich, sehr viel geholfen. Aber ich würde schon sagen, sonst irgendwie ein Jahr sollte man schon irgendwie in Ruhe planen, weil normalerweise muss ja, also im besten Fall, der Creator das testen, Entscheidungsprozesse, Skincare dauert ja auch sonst. Ne? Also hätten wir jetzt ein eigenes Produkt entwickelt, hätten wir es ja erstmal in Stabis schicken müssen, dann hätte das entwickelt werden müssen. Also das haben wir ja Gott sei Dank alles umsprungen, weil das Produkt ja schon fertig war und Jessica quasi nur noch approven musste, passt das oder nicht. Ne? Also hätte sie jetzt gesagt, boah, ich glaube, das ist jetzt nichts für mich, dann hätten wir wahrscheinlich ein Jahr warten müssen.
Mhm.
Aber das war natürlich jetzt wirklich eine gute Lösung. Und dann, was wir halt auch noch gemacht haben, wir haben dann auch ein richtig geiles Seeding gehabt. Ich hatte da nämlich bei den Kardashians gesehen, dass die Kim Kardashian ein Seeding gemacht hat mit so einem richtig geilen Kühlschrank. Die hat nämlich dann irgendwelche Produkte rausgebracht und hat dann einen Kühlschrank, so einen kleinen, kennt ihr diese kleinen?
Ja, klar, diese Skincare-Fridge.
Skincare-Fridge. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir so, boah, geil, das machen wir jetzt auch. einfach nachgemacht. Und dann habe ich das Rosenthal geschickt und meinte so, ey, wie geil wäre das, wenn wir, weil die Produkte müssen, also Face-Yoga-Produkte müssen kühl sein, hat dann auch gepasst. Und dann haben wir den Influencern, also wir hatten dann Seeding mit Pamela Reif, Lena Gerke, Farina, ich weiß jetzt nicht mehr genau, also Sarah Engels, Kim Gloss und so. Und die haben dann alle so einen Kühlschrank zugeschickt bekommen mit so einem Branding, also Rosenthal x Jessica. Und das kam natürlich storytechnisch cool, mega an. Und was lustig war, ist, dass die Leute dann alle gefragt haben, wo kriegt man diesen Kühlschrank? Und Rosenthal hat den dann ins Sortiment eingeführt.
Nein.
Also das hat sich dann für die auch voll gelohnt.
Ist das crazy.
Ja, also es war wirklich ein tolle Storyline, wirklich. Okay, wirklich ein spannendes Projekt.
Okay, super crazy. Und das Seeding haben die ganzen Influencer in das for free gemacht?
Ja, tatsächlich schon. Also weil das alles Leute im Jessicas Netzwerk waren. Also es waren irgendwie alles Leute, mit denen sie irgendwie Kontakt hatte. Und das war natürlich dann, also sonst wäre das ja unbezahlbar gewesen.
Ja, aber sagen,
also die großen Ordnung zu zahlen, das hätte nicht funktioniert. Also das war wirklich toll. Das war cool. Wirklich eine tolle.
Und das meinst du auch mit Story, ne? Dass ihr quasi diesen Fridge habt, damit Leute freiwillig drüber posten wollen, weil es so geil
weil
ist.
Weil es einfach geil ist. Das sieht geil aus in der Story. Also es wäre auch meine Empfehlung. Das muss heutzutage halt wirklich von A bis Z stimmen. Also einfach nur zu sagen, ich nehme dich als Influencerin, pack dein Gesicht drauf, das funktioniert nicht mehr. Also du musst wirklich im besten Fall schon eine langjährige oder irgendwie Story-Kooperation, irgendeine Art von Kooperation haben, dass die Leute merken, okay, das ist ein Trust. Ne? Mhm. Also das ist irgendwie nicht irgendwie dahingeklatscht. Es gab ja jetzt auch irgendwie so ein paar Co-Creations, die ich so gesehen habe und ich dachte mir so, ich habe das noch nie bei der Creatorin gesehen. Ne? Mhm. Also das hat irgendwie für mich, war nicht so harmonisch und ich glaube, weil alle Jessica sowieso mit diesen Produkten verbunden haben, war das, glaube ich, dann auch am Ende so erfolgreich. Ne? Also und Jessica arbeitet immer noch mit Rosenthal zusammen. Krass. Also das ist, glaube ich, dann noch mehr Vertrauens, noch mehr Vertrauen, das aufgebaut wird.
Das heißt, ihr habt quasi, also vor der Co-Creation, wenn wir mal am Anfang anfangen, war sie auch schon
war
für
sie
euch
schon
Influencer? Wie lange? Also was ist
tatsächlich, das war ja das Ding nicht so lang, aber die Male, die wir es gemacht haben, also zweimal
hattest
war
du
halt,
gerade gesagt, im Mai einmal. Und
im März und im Mai und dann haben wir im Oktober quasi schon die Co-Creation rausgebracht, aber es lief halt im März und im Mai unfassbar gut.
Okay, also gutes halbes Jahr quasi. Ne? Habt ihr vorher über diese Tests, in Anführungszeichen Tests gesehen, aber es war nicht von Anfang an geplant. Das
Nein,
hat sich dann
gar
so ergeben.
Nicht. Es war sehr spontan, ja.
Ja, okay,
das war halt auch irgendwie spannend.
Crazy.
Zwei Nachfragen. Du hast gerade schon gesagt, du sollst jetzt niemanden bashen, um Gottes Willen, aber hast du so ein Worst Practice, also wir haben jetzt gerade so über so ein Best Practice Case gesprochen, hast du einen Case, wo du sagst, so, das passt einfach nicht?
Oh Gott, ja, dann würde ich ja jetzt hier die Leute.
Kannst auch an mir, also ich weiß nicht, ich kann auch in den USA gucken.
Ja, ich überlege gerade, also jetzt so einen richtigen Worst Case fällt mir jetzt tatsächlich jetzt, also so nicht ganz direkt ein, aber es gibt natürlich irgendwie so, lass mich mal ganz kurz überlegen, was war deine zweite Frage vielleicht?
Zweite Frage war, woran merke ich, ich bin jetzt eine Brand, Gedankenspiel, ich bin eine Brand. Ich arbeite mit 15 CreatorInnen im Monat zusammen. Alles super erfolgreich, super positives Feedback. Bei wem erkenne ich, worin erkenne ich, okay, das ist jemand, da sollte ich mal überlegen, eine Co-Creation zu machen?
Ja, also ich glaube natürlich Sales, ne? Also dass du irgendwie merkst, okay, also wie gut ist der Return, also wie gut ist irgendwie auch die, weil eine Co-Creation ist auch teuer, ne? Mhm. Also du musst natürlich auch Produkte, du musst Shooting, du musst Seedings, du musst Fotoshooting, das ist natürlich alles zusätzliche Kosten. Das heißt, im besten Fall weißt du, okay, wenn ich die Influencerin nehme, kommt das sicher wieder rein und dann noch plus. Das war dann zum Beispiel, wir hatten dann auch noch mal eine Co-Creation mit einem anderen Kunden, The Female Company und Lola Weipart. Da hatten wir auch eine Co-Creation letztes Jahr und da war das auch so. Also The Female Company hat tatsächlich sehr viele, sehr gut laufende Creatorinnen. Aber warum dann die Auswahl auf Lola fiel, ist, weil bei Lola natürlich die Zahlen sehr gut waren, aber weil, also bei The Female Company warst du, die hatten dann quasi einen Überschuss an Auswahl, haben aber dann geguckt, okay, wer passt wirklich von Message, von Female Empowerment, vom Typ, vom Surrounding her und da ist halt, also Lola ist halt wirklich 1:1 The Female Company, ne? Also die ist auf sehr Nachhaltigkeit, die setzt auf Produkte, die irgendwie in keine natürliche, also die natürlich sind, die ist sehr basic im Sinne von kein Make-up, also das ist ja The Female Company, ne? Also du nutzt ja Period Panties, die du nicht wieder wegschmeißt, sondern die du immer wieder nutzt. Und weil sie halt eigentlich eine absolute Loverin der Brand ist. Ne? Also es ist eine Love-Brand für sie. Und da war die Co-Creation etwas anders. Also da war dann quasi, hat Lola tatsächlich dann Designs entwickelt mit der Brand zusammen. Also sie hat quasi dann gesagt, in ihrer Story, und da, das ist halt auch spannend, da ist das Produkt quasi aus der Story entstanden. Sie hat halt immer gesagt, ich finde es so nervig, dass man die Naht sieht. Also dass man die Nähte bei den Panties sieht. Und das haben wir dann halt gefeedbackt bei The Female. Und dann haben sie gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir irgendwie eine eigene Kollektion, die Seamless Collection rausbringen. Und das war natürlich dann auch mega geil, weil dann hatten wir, glaube ich, 3 Pieces, die wir dann mit dem Shooting gelauncht haben. Das war dann ein bisschen kleiner, also da gab es irgendwie keine Seedings, es war dann einfach nur der Launch, der aber auch sehr erfolgreich war. Und dann wird das dieses Jahr erweitert, also dieses Jahr kommt eine neue Collection raus. Das ist dann quasi die Festival Collection. Also das war, jetzt kommt ja die Festival Season.
Ja, klar.
Und da, weil Lola ja auch so eine Festivalmaus ist, haben beide Parteien dann gesagt, okay, wir bringen Pieces raus, die auch für die Festival Season auch eine neue Innovation, das heißt, was du auch einfach auf dem Festival tragen kannst, ohne die Sorgen zu machen. Also die sind dann so stylisch, dass du die quasi in dein Outfit integrieren kannst.
Okay.
Ja, also mit so Leo und ein bisschen Neo und so. Und das war dann auch ein sehr guter Case. Also dass du quasi eine Co-Creation wiederholst. Mhm. Das ist natürlich ein Best Case, ne? Also, ja.
Ja, mega geiler Case. Um das mal ganz kurz so ein bisschen zusammenzufassen, vielleicht für unsere HörerInnen auch. Du hast einmal gesagt, okay, Brandfit, gerade bei Lola hast du da sehr stark drauf in den Fokus gelegt. Dann einmal, okay, Love Brand irgendwie, das muss, die müssen idealerweise die Produkte schon mal benutzt haben, auch vielleicht schon mal eigenständig benutzt haben. Und dann Sales, ganz klar. Das waren jetzt, glaube ich, so deine 3 Main-Punkte, oder?
Und wichtig ist auch, wenn die Creatorin das nicht nur zur vereinbarten Story oder Content-Piece zeigt, ne? Also, dass da irgendwie eine Natürlichkeit drin ist. Mhm. Also, dass man irgendwie, klar, ne, in einer Größenordnung wie Lola oder Jessica, die haben viele Partner, die können jetzt nicht irgendwie jeden Tag unverbindlich dann auch nochmal zeigen, ja, hier. Aber was beide immer gemacht haben, ist zum Beispiel in einem Get Ready With Me hat Jessica immer wieder die Produkte ohne sie zu markieren gezeigt. Oder Lola hat irgendwie gesagt, oh, Leute, also Lola spricht ja sehr, sehr offen über ihre Periode, dass sie einen sehr starken Periode, also eine sehr starke Periode hat, und in dem Rahmen hat sie dann immer gesagt, so ja, und ich bin froh, dass ich da einen starken Partner hatte und mir keine Sorgen machen musste, was natürlich auch einen unfassbar großen Vertrauen aufbaut. Sie hat auch immer wieder darüber gesprochen, dass sowas wie Periodenprodukte kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen in Schulen, ne? Also das heißt, sie setzt sich da schon sehr viel ein, und dann eine Kollektion mit einem Perioden-Panty-Hersteller rauszubringen, ist natürlich mega. Ne? Also das sind schon wichtige Punkte, also dass das jetzt irgendwie nicht so dahergeholt ist. Und und dann wäre, glaube ich, auch noch ein guter Fit ist, wie kannst du die Story weitererzählen? Also jetzt nur die, also ne, zum Beispiel Seeding oder Event oder irgendwie sowas zu machen, also wie wir es bei Jessica gemacht haben, dass wir ihr Netzwerk genommen haben und gesagt haben, wie können wir das irgendwie noch erweitern, dass nicht nur deine Sales, also dass wir vielleicht auch noch zusätzlich irgendwie User-Generated Content generieren können, ne? Also viele haben dann, also zum Beispiel Lena Gerke oder ich, hat dann auch noch ein paar Mal den Kühlschrank gezeigt, weil sie das so cool fand, ne? Also so muss die Story auch weitererzählt werden. Also nicht nur dann, ja, hier ist das Produkt und fertig, sondern irgendwie, wie können wir das noch schaffen, dass die Leute zusätzlich darüber erzählen, ne? Oder noch weiter die Storyline ausgeht, weil sonst ist eine Co-Creation schnell auserzählt. Ja. Ne? Also dann hast du irgendwie Launch, vielleicht nochmal eine vereinbarte Story und fertig. Also wie kannst du es vielleicht im besten Fall auf einen Monat strecken oder vielleicht sogar noch mehr. Ne? Das ist dann auch nochmal so eine kleine Herausforderung.
Und eine Sache, die du eben angesprochen hattest, wo sich direkt meine Lauscher gespitzt haben, du hast gesagt, eine Co-Creation ist immer sehr teuer.
Ja.
Du musst jetzt nicht im Detail auf die 2 Co-Creations, die du jetzt selber umgesetzt hast, oder irgendwie deine eigenen Beispiele eingehen, aber was sind denn bekannte Bezahlmodelle dabei? Also ist es, hey, du kriegst jetzt 100.000 auf die Hand und dafür, das ist ein Paket, da sind Stories drin, da ist das Produkt drin, da ist XY drin, macht man einen Fixpreis und dann nochmal pro verkauften Artikel? Was ist da so im Markt Best Practice?
Also das hat sich verändert. Also das waren, früher war das so, dass viele einen Fixpreis genommen haben, ne? Also Summe XY, dann war da alles drin quasi, ne? Also hat man gesagt, okay, dafür nehme ich das, das und das. Mittlerweile haben die Creatorinnen auch gemerkt, okay, ich verdiene ja. Also es ist ja so, wenn du zum Beispiel längerfristig mit einer Creatorin zusammenarbeitet, weißt du ja auch, okay, die funktioniert, das weiß sie ja dann auch. Also wenn ihr immer wieder bei mir bucht, dann muss das ja was heißen. Mhm. Mittlerweile ist es auch oft so, dass die Creator sagen, ich will ein Fixum plus Affiliate, also Provision dazu. Also an jedem Sale, an jedem jeder, der meinen Code benutzt oder irgendwie meinen Link benutzt, möchte ich umsatzbeteiligt sein. Das sind so die gängigen Modelle. Das mit der Umsatzbeteiligung muss ich ehrlicherweise sagen, erst so seit einem Jahr, also noch gar nicht so lange. Aber wird immer mehr, also auch von Brandseite, dass die sagen, hey, lass uns auf so ein Modell arbeiten, weil dann ist man selber auch vielleicht irgendwie motivierter, das mal mehr zu posten.
Ne, ist ja auch fair für beide Seiten eigentlich, ne?
Genau, aber es gibt auch viele Creator, die sagen, nee, ich will nur mein Fixum und fertig. Ne? Also das muss, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Aber ich glaube, wenn du weißt, ich verkaufe gut, dann spricht nichts gegen einen Affiliate. Ne? Also dann weißt du ja, dass du passiv immer monatlich vielleicht noch was dazu verdienst.
Ja, ja. Macht Sinn.
Kannst du denn, also vielleicht geht's auch nicht, aber kannst du das grob eingrenzen, was da an, klar, hängt total vom Produkt, von der Marke ab, ne? Aber kannst du das grob eingrenzen, weil ich glaube, viele Brands haben gar keine Vorstellung, was bei so einer Co-Creation an Kosten auf einen zukommen könnten.
Ja.
Und wenn es nicht grob geht, dann beispielsweise gerade Thomas Müller und ESN haben ja gerade ein Produkt, was ist das, ein Energy Drink oder was, haben die rausgebracht?
So ein Shake oder sowas.
So ein Shake,
ne?
Also dann fiktiv daran, beispielsweise, wenn ESN und Thomas Müller zusammen diesen Shake machen, ganz grob, was für Kosten, Rahmen bewegt man sich da?
Ja, also wir nehmen mal das Beispiel Thomas Müller.
Ja.
Also das ist natürlich dann, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr Thomas Müller in der Produktentwicklung involviert
bestimmt
ist.
Sehr stark.
Wahrscheinlich sehr stark.
Der hat das aber selbst in seiner Küche angerührt.
Der hat das selber getestet. Aber normalerweise, also wenn jetzt zum Beispiel ein Creator sagt, ich möchte, also normalerweise ist das tatsächlich so, wenn eine Brand sagt, wir wollen ein gemeinsames Produkt herausbringen, dann musst du diese Zeit auch mit einplanen. Ne? Also die Vorarbeit, also zum Beispiel Testung, Absprache, das ist ja alles Vorarbeit, die ja quasi noch nicht bezahlt wird. Das heißt, viele Creatorinnen sagen, okay, wenn wir jetzt in einem Jahr das Produkt rausbringen, werde ich wahrscheinlich 3 bis 4 Monate testen und das werde ich mir quasi auch bezahlen lassen. Ne?
Also im Nachhinein dann, ne?
Nee, wenn man also
in dem Moment.
Genau, also okay, dass ich sage, okay, das muss ich irgendwie auch kompensieren. Ne? Also wenn ich ja jetzt irgendwie 3 Stunden mit euch sitze, dann noch 3 Stunden zu Hause teste, also das. Dann hast du natürlich die Assets, also wenn du jetzt irgendwie sagst, Out-of-Home-Kampagne, Social-Kampagne, das alles muss bezahlt werden, also dafür muss der Creator bezahlt werden, dann Ads, wenn du Ads schaltest, muss bezahlt werden, das Shooting muss bezahlt werden, Event-Attendance muss bezahlt werden, die Produkte muss ja die Brand einkaufen, also wenn du jetzt sagst, was für Stückmengen kaufe ich ein, das ist Seedings kosten Geld, also das Rausschicken, die Produktion dafür kostet Geld. Also es ist schon viel, ne? Also das ist schon.
Das hört sich an wie eine Million.
Was schätzt du? Was hat ESN geblättert?
Also die haben bestimmt viel bezahlt. Also ein Thomas Müller macht das jetzt nicht. Also es ist ja eine, also ich weiß es nicht. Also ich kann dir jetzt keine Hausnummer nennen, aber Thomas Müller ist keiner, denke ich mal, der jetzt einfach mal eben sagt, ich mach's für 5.000 Euro, ne?
Also es wird wahrscheinlich. Da gehst du doch nicht, also das ist doch bestimmt eine halbe Mille, mindestens, oder nicht?
Bei der
also
Größenordnung wahrscheinlich.
Also mit den ganzen Leistungen, die du gerade aufgezählt hast, mit Media, Beauty, Out of Home, mehr.
Allein Media haben die eine halbe Mille.
Allein sein Markenvalue, ne? Also ich meine, Thomas Müller jetzt zum Beispiel ist natürlich ein Riesen, also der hat ja wirklich ein cleanes Image, ne? Also der macht ja keine Skandale, der ist sehr clean, die Deutschen kennen den. Also das wird schon was kosten, ne? Also jetzt auch zum Beispiel so, McDonald's macht ja viele Co-Creations, ne? Mit Kaulitz oder mit Shirin David. Das ist ja, also ich weiß noch, bei Shirin David, das ist ja viral gegangen, weil die Leute ja in die McDonald's gerannt sind und die Pappaufsteller geklaut haben, ne? Also die wollten ja alle, die hatten ja dann zu der Zeit diese Pappaufsteller und die haben die ja quasi dann auch angebunden, die mussten diese Pappaufsteller von Shirin David anbinden, damit die Leute da nicht, also es kostet schon wahrscheinlich dann seinen Preis, ne? Also
Ja, schon eine geile Thomas Story.
Ist schon sehr, der züchtet Pferde, by the way. Fun Fact.
Oh, ich liebe Pferde.
Ich auch.
Das ist mein Lieblingstier. Ich bin auch geritten.
Nein, echt?
Ja, aber jetzt leider schon lange nicht mehr.
Kannst du ja mitkommen zu meinem Pferd.
Ja, wenn ich hier wohnen würde.
Ja, Latro ist in Spanien.
Wie oft gehst du hin?
Einmal die Woche.
Boah, krass. Mhm. Wie, zu welcher Uhrzeit dann? Vor der Arbeit?
Nee, nach der Arbeit.
Ja, ja. Jetzt im Sommer.
Über einen Tag gehe ich ein bisschen früher.
Ja.
Ja.
Ja. Schön.
So, jetzt mit dem Galopp zurück auf die, auf die Bahn, auf die Social Media Bahn. Also Thomas Müller, ESN, du hast gerade noch ganz
Schätzt
viele
Fragen. Schätzt du doch mal.
Ja, was? Genau, was würdest du denn sagen?
Boah, ich hätte schon Schwierigkeiten zu schätzen, was ein Thomas Müller an Gage. Also ja, der genau. wird sich ja allein dafür bezahlen, ja. unendlich bezahlen lassen, ja. dass er überhaupt
auch
da
überhaupt
reingeht.
Seinen Namen dafür
ich geht. Muss sagen, also Thomas Müller ist ja viel, viel größer als ESN. ESN profitiert ja von Thomas Müller. So. Das ist ja, also so ist es ja, ne? Genau. Also er profitiert ja nicht von ESN.
Nee.
Also ich glaube, die werden da also locker einen mittleren Millionenbetrag auf den Tisch geballert haben, würde ich sagen. Also ja. allein seine Buyouts, ja. wie gesagt, dann allein die Out-of-Home-Kampagne.
Out-of-Home ist halt krass.
Ja, das habe ich nämlich eben in meiner Mille-Schätzung
dann,
auch vergessen. Ja.
So, dann die, ich weiß nicht, ich habe original, das ist auch witzig, ich habe das noch nicht auf Social gesehen. Ich weiß nicht, was die
auf
Social gemacht
haben.
Nee, ich
habe jetzt immer in der Stadt irgendwo gesehen.
So, das wäre nochmal
Out-of-Home first, ich sag's dir, das ist die neue, the new way to go.
Scheint auch zu funktionieren. Ne? Ich wäre nochmal spannend, was die auf Social gemacht hätten. Also wenn es jetzt wirklich einfach nur so ein Studio-Shot ist, weil die Assets auf Out-of-Home sind relativ below. Linda,
so langweilig.
Also, die hat ja zu Hause auf seinem Teppich machen können. Also das ist ja
wahrscheinlich haben die aber dafür auch einen ganzen Shooting-Tag gehabt,
ja, genau so,
wo er irgendwo eingeflogen worden ist und da auch nochmal eine Tagesgage genommen hat. Also
ja, also wir so sagen, crazy. Also mittlerer, unterstelliger
Millionenbetrag.
Ja, Millionenbetrag würde ich schätzen.
Ich glaube, vor am Ende hat er so 10.000 Euro genommen und wir sagen alle so, 5 Millionen Euro. Ja, und der
also,
so,
wenn, ruft Thomas uns an und ist so, Leute, ich brauche eine neue Agentur.
Wenn, ja. Vielleicht ist der ja aber auch irgendwie involviert. Vielleicht ist der auch Investor oder so. Kann ja auch sein, ne? Weil sein. Die sind ja viele von denen sind ja, zum Beispiel Mario Götze macht ja viele Investments. Vielleicht ist der irgendwie investiert und hat dann irgendwie gesagt, komm, ich mache irgendwie einen Barter-Deal.
Ja,
also kann ja auch sein, weiß man ja nicht.
Ja,
also.
Ja, als ich das gesehen hatte, dachte ich mir erst, oh, tricky, weil ESN gefühlt ja auch so ein Stück weit gecancelt ist durch diesen, wie heißt der
Shady,
Typ nochmal? Wolf,
ja, Christian Wolf.
Christian Wolf, ne?
Shady,
ja, ja.
Dude, Alter.
Deswegen, also ich glaube, aber das ist wirklich unsere LinkedIn-Bubble wahrscheinlich. Also ich glaube,
nee, also Christian Wolf hat, glaube ich, jeder mitbekommen.
Ja, dann kannst du doch nicht als Thomas Müller dich auf so ein dodgy Business einlassen. Also das ist ja dann nur noch.
Ich glaube aber, der ist raus. Der Christian Wolf ist raus bei ESN.
Der ist raus, genau.
Der ist raus.
Ja, natürlich, okay, gut, ist der raus.
Aber trotzdem,
ja
die
trotzdem der Halo-Effekt,
ist
das hängt
trotzdem
da trotzdem drin. Also,
ja.
Oh, ich lieb's, das wird zu so einem kleinen Gossip-Podcast.
Ja, liebe.
Also,
soll ich noch ein Tizenspiel?
Hau alles raus.
Welche Go-Creation fandet ihr denn cringe? Oder gibt es irgendwas, du hast gestern auch schon gesagt, du hast damals die Berlin Go-Creation,
ja,
warum fandst du die gut?
Weil das die erste, weil das das erste PR-Paket war, das ich dir zugeschickt habe. Und ich dachte, ich
bin ein
Influencer.
Ja.
Also, yay!
Also, die hatten aber auch einen ganz krassen Cent. Also, hier schaut er dann Katrin Stockinger, die hat das ja gemacht.
Ach so,
ja. Also, das war schon krass. Also, aber.
Krasses Seeding, meinst du?
Ja, das Seeding war krass. Also, die haben ja alle geseedet. Ja, die hatten 500 Influencer geseedet. Das war natürlich auch krass. Aber das geht natürlich auch, wenn du so einen starken Partner an der Seite hast. Ne? Also, dann kannst du auch irgendwie 500 Seedings rausschicken.
Ja, heftig. Ja, ja, total. Na, was ich nochmal fragen wollte, ist, bist du ja früh am Start gewesen im Game, viel Erfahrung gesammelt. Also, wo entwickelt sich das? Weil ich habe das Gefühl, mittlerweile wird es so eine neue Norm. So vor 2, 3 Jahren war es noch, oh mein Gott,
ja.
Ne, Co-Creation, dann auch gibt es die ganzen InfluencerInnen, Brands, was ein anderes Game ist. Wo siehst du, wo es hingeht? Was,
ja.
was deine Vorschau?
Also ich glaube, dass viele CreatorInnen sich mittlerweile dann auch eher darauf konzentrieren, was Eigenes rauszubringen. Also ich glaube, die denken sich dann oft so, ja, okay, also ich glaube, für viele ist eine Co-Creation der erste Test, um zu gucken, funktioniert das? Also ich glaube, viele machen das, um erstmal zu gucken, okay, bin ich profitabel genug, um wirklich, weil, wie gesagt, eine Brand ist sehr, sehr teuer. Und wenn du natürlich einen Partner an der Seite hast, der irgendwie sagt, ich produziere das, ich mache den Versand, ich mache das, du musst quasi nur deinen Namen geben, ist das, glaube ich, für viele Creatorinnen erstmal so ein Safe Space, um zu sagen, okay, ich teste das aus. Viele haben ja dann danach eigene Brands rausgebracht, und weil sie gemerkt haben, ne, also wenn du umsatzbeteiligt bist, siehst du ja die klare Zahl und merkst, boah, krass. Ne? Also ich glaube, das gibt dir dann auch nochmal irgendwie einen Push. Also ich glaube, dass sich das eher darin entwickelt, dass wenn dann Co-Creations sind, dann eher sehr, also sehr noch enger zusammen, also irgendwie Umsatz beteiligt und so. Oder du sagst dann halt direkt von Anfang an, nee, ich bring mein eigenes, also ich mache da mein eigenes Produkt, ne? Also meine eigene Brand, ich heb mich auch ein bisschen ab, ich gehe mehr in so die Zum Beispiel, es gibt eine ganz tolle Brand, eine Influencer-Brand von Christina Bischoff. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hat, aus Österreich ist die, also eigentlich aus München, aber wohnt jetzt in Wien. Und die hat eine Haircare-Brand rausgebracht, Feschi. Mhm. Und das ist zum Beispiel, finde ich, auch ein ganz toller Case, weil die Brand immer mehr wächst. Also die ist jetzt auch losgelöst von ihr. Weißt du, und die ist nicht mehr diese typische Influencerin, die dann da steht und sagt Feschi, 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 sondern die, das, also viele wissen gar nicht, dass es ihre Brand ist.
Okay, weißt du? Paulina meldet sich. Ja, jetzt schieß mal los, weil jetzt geht die Diskussion, glaube ich, los, ne?
Genau, jetzt geht die Diskussion los, weil ich das Gefühl habe, dass das in Amerika schon voll das Ding ist.
Ja.
Und wir in Deutschland hängen immer noch an diesem, also jetzt reden wir nicht mehr über Co-Creation, sondern über Creator-In-Brands, was ich aber auch total okay finde, weil das Gespräch sich gerade sehr natürlich dahin entwickelt, ja. Und in Amerika ist es nämlich so, dass ganz viele CreatorInnen-Brands eben losgelöst funktionieren, teilweise sogar größer werden als die CreatorInnen selbst. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier in Deutschland noch sehr so dieses Brattee und Dirty sind irgendwie unsere Best Cases und irgendwie Knossi-Pizza, no shade, so. Aber ich glaube, dass das eben noch nicht ausgereizt ist. Nee. Und ich glaube, dass viele, also auch gerade so Fachmedien, ich habe letztens irgendwann so einen Artikel gelesen, weiß nicht mehr, wer den geschrieben hat, ist auch egal, gelesen, ja, irgendwie Creator-Brands ist jetzt over, the hype is over. Ich glaube, wir stehen noch relativ am Anfang und sind noch gar nicht so weit,
glaube ich auch nicht,
wie es gehen kann.
Ja. Also ich glaube, wenn du smart bist, also wie zum Beispiel die Christina, die das wirklich sehr, sehr smart gemacht hat, die dann das so gut gemacht hat, dass die halt auch dann relativ schnell darauf gesetzt hat, auch andere Influencer zu aktivieren, also nicht nur in ihrer eigenen Bubble und nicht nur immer Feschi, ich bin Feschi und ne, ich bin die Einzige, die das trägt, sondern, also wie gesagt, mittlerweile sagen auch viele, ach krass, das macht die Christina, die ist die Inhaberin von Feschi und die Marke wird halt auch immer größer. Ich glaube, wenn du es so angehst, also wie gesagt, es steht wirklich noch in den Anfängen. Also ich glaube, da hast du noch so ein riesiges Potenzial, deswegen, ja.
Aber sie ist ja immer noch in dem Case, sie ist immer noch Face von dieser Marke, oder nicht? Oder hat sie zurückgezogen?
Die zieht sich immer mehr zurück. Okay. Also die tritt nicht mehr in Kampagnen auf, dann haben die jetzt irgendwie eigenständige Models oder klar berichtet die auf ihrem Kanal darüber, aber du kriegst es. Also jetzt kriegst du es noch mit, aber wie gesagt, es gibt Leute, die laufen in Österreich in Marionar und sehen das und dann sagst du, ja, das gehört dieser Christina, kenne ich gar nicht. Also weißt du, die kaufen das, weil es irgendwie ein gutes Produkt ist und ich glaube, das ist dann irgendwie spannend.
Mm. Ich finde es so bemerkenswert, ich glaube, der erste Case ist der Bilou mit Bibi gewesen.
Ja.
Also die waren ja wirklich, also ich weiß locker mal 8 Jahre oder
was. Ja,
war
das?
Also
lief
wirklich,
ewig.
Das waren wirklich, glaube ich, die ersten, die es auf der Scale
war.
Ja, die haben letztens eine Koop mit Videozeugs gemacht.
Krass.
Das finde ich dann wirklich crazy, weil ich denke mir, also das größte Asset, was diese Produkte ja haben, ist ja erstmal der Creator oder die Creatorin mit ihrer Community. So.
Ja.
Und das davon loszulösen, finde ich einfach einen mutigen Schritt. Ne?
Total.
Und also finde ich Wahnsinn.
Ja,
ich finde es auch krass. Und ich muss auch sagen, dass, was ich total interessant finde, das war mir gar nicht so bewusst, das habe ich gelernt von Jacqueline Hill, so einer Creatorin.
Ja, kenne ich.
Ja?
Ja, die aus den USA, ja.
Lipstick-Skandal.
Ja, mit Kim, dieses Video. Kennst du diese Memes von ihr mit Kim, mit dem Video, wo Kim bei ihr war, Kim Kardashian?
Nee.
Und wo Kim dann, also das musst du mal eingeben bei TikTok, Jacqueline Hill, Kim Kardashian, wo Kim dann immer so, die war dann so ein bisschen genervt von der.
Okay. Ah ja, doch.
Ja.
Na, und die hat halt auch irgendwie sämtliche Brands und sie hat halt erzählt, das fand ich super spannend, die hat halt natürlich erstmal eine Beauty-Influencerin, als erstes eine Make-up-Brand rausgebracht und danach noch eine Schmuck-Brand und sie hat jetzt beide eingestampft, weil sie irgendwie sich zurückziehen will als aus dieser Brand.
Wurde die nicht auch mal gecancelt?
Ja, weil sie so Lippenstifte hatte und da waren Haare drin. So
Ui.
Ja. Mhm. Und sie hat sich von ihren Brands getrennt, weil sie gesagt hat, ey, ich möchte gar nicht Brandownerin, sondern ich will irgendwie wieder zurück zu meinem Influencer-Dasein. Und was ich total interessant fand, dass sie erzählt hat, dass diese ganzen CreatorInnen-Brands meistens gar nicht nur von den CreatorInnen alleine geowned werden, sondern dass die sich immer, das ist immer eine Kooperation. Also klar, bei Shirin David, dass die jetzt nicht eine eigene Drinkfabrik irgendwie gelauncht hat, ist uns, glaube ich, allen klar. Aber ich dachte schon, dass diese Make-up-Brands oft, also war mein Gedanke, dass die halt eben wirklich von denen alleine getragen sind, aber meistens stecken da halt riesen Investoren hinten drin.
Mhm.
Und sie hat halt erzählt, dass sie halt eine andere Brand, diese Schmuck-Brand, die sie dann auch hatte, die hat sie eben komplett alleine wirklich auf die Beine gestellt, mit nur irgendeiner Fabrik, aber das fand ich nochmal ganz spannend, dass das meistens eben doch irgendwo eine Co-Creation ist, nur wo die Brand einfach nicht mehr auftritt.
Genau, es ist halt echt teuer, ne? Also eine Influencerin, klar, ne, wenn du gut im Business bist und irgendwie was zur Seite gelegt hast, aber ich glaube, das trauen sich viele auch nicht. Ne? Also viele sagen sich dann so, okay, ich investiere ja also eine Produktionsentwicklung, um ein Produkt zu entwickeln in Deutschland bei einem Lohnhersteller, ist ja auch unfassbar teuer, ne? Also, und da musst du irgendwie Entwicklungsschritte machen, dann gefällt dir die Konsistenz. Jeder Schritt kostet ja Geld, also mehrere Tausende von Euro. Da musst du einen Stabi-Test machen, wenn der Stabi-Test nicht packt.
Was ist das?
Stabi-Test ist, also in Deutschland ist das so, wenn du ein Produkt rausbringst, musst du einen Stabi-Test von 6 Monaten machen. Dann geht das Produkt quasi in allen Phasen durch. Besteht das Hitze, besteht das Kälte, besteht das Trockenheit. Und wenn dann quasi, stell mal vor, du hast 4 Monate ein Produkt in der Stabi und dann entwickelt sich irgendwas, dann bist du wieder bei null. Also wenn dann der Produktionshersteller sagt, ah, wir haben den Stabi-Test nicht bestanden, fängst du wieder bei null an, weil du die Formulierung wieder neu zusammen herstellen musst. Und das ist so viel Geld und deswegen verstehe ich das auch, wenn eine Creatorin sagt, ich hole mir einen Partner zur Seite. Zum Beispiel Farina bringt ja jetzt auch eine eigene Brand raus, Knowles, mit Maurer und Würz. Ne? Also das ist quasi ihre eigene Brand, aber investiert von Maurer und Würz, ein Duftpartner, weil man halt wirtschaftlich sich natürlich absichern muss. Macht meiner Meinung nach sehr viel Sinn.
Ja. Was hältst du, und ich glaube, da müssen wir langsam mal an unsere Schlussfragen kommen, ne? Was hältst du als Experte von Pamela Reifs Haircare-Brand? Ja.
Du, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich da jetzt noch nicht so viel mit auseinandergesetzt. Ich habe nur gesehen, dass einige Beauty-Influencer das so ein bisschen geroastet haben. Also die gesagt haben, die Zusammensetzung ist nicht so gut und die Inhaltsstoffe sind nicht so ganz natural, wie es gemacht wird, aber ich finde, Pamela Reif ist halt auch wirklich einfach ein gutes Beispiel, wie man irgendwie aus dem Influencer-Dasein weitergeht, ne? Also jetzt auch ihre Food-Marke. Ich glaube, die ist zum Beispiel, ich glaube, die ist ein Case, die auch alleine überlebt. Also ich glaube, die wird auch ohne Pamela weiterleben, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute zu DM gehen und das gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, Natural Pam oder so. Ja. Ich glaube, dass viele da hingehen und sagen, oh, das kaufe ich mir jetzt und gar nicht wissen, wer Pamela Reif ist. Ne? Also die hat das schon, glaube ich, sehr gut gemacht, aber ich weiß nicht, also ich bin zu wenig involviert. Ich habe es halt nur mitbekommen auf TikTok, dass viele das so ein bisschen kritisiert haben, die Zusammensetzung. Und das ist halt auch wichtig, dass du, wenn du was rausbringst, halt wirklich, musst du halt heutzutage auch wirklich auf Inkies, auf Inhaltsstoffe, auf alles wirklich achten. Das ist so wichtig.
Und findest du den Stretch von ihr nicht zu weit? Also, weil sie kommt ja, also sie ist Face of Fitness.
Ja.
Ganz klar, ne? Ja. Eine Supplement-Marke am Markt zu bringen, macht so viel Sinn. Sie hat ihre eigenen Education-App, ne? Sie ist ja riesig in China, die ganzen Online-Trainings, macht alles Sinn, ne? Klar, wenn man sie ein bisschen kennt, merkt man auch, dass sie sich mit ihren Haaren gut auseinandersetzt, ne? Ja. So. Aber findest du, der Stretch ist zu weit oder würdest du sagen, nee, es passt total?
Ich glaube, dass für viele Pamela einfach für Beauty im Sinne von allem steht. Ne? Also die sieht halt toll aus, die ist trainiert, die hat eine tolle Haut. Ich glaube, der Stretch ist jetzt nicht zu weit. Also ich glaube, der Stretch wäre jetzt irgendwie weit gewesen, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Thomas, wie heißt nochmal der Fußball?
Thomas Müller, ne?
Thomas Müller jetzt. Also Manuel Neuer hat eine SPF, eine Beauty-Line rausgebracht bei DM, wo ich mir so dachte, das ist ein Stretch. Der hat eine SPF-Linie rausgebracht. Ne?
Nein.
Also da denke ich mir auch so, okay, das ist jetzt nobody glaubt, dass Thomas, wie heißt der, Manuel Neuer irgendwie Skincare macht, ne? Aber so, das finde ich, glaube ich, einen weiten Scratch.
Okay, also hört all diesen Podcast, damit ihr diese Fehler nicht macht und merkt, wie man es richtig macht.
Genau.
Cool. Ich glaube, Paulina, dann sind wir am Schluss. Wir haben noch unsere Abschlussfragen oder hast du noch etwas, was dir auf der Seele brennt?
Nee, ich habe mit parallel nochmal hier Pamela Reifs Haircare-Brand angeguckt.
Und? Was ist deine Analyse?
Ja, ich finde es nicht, ich finde es irgendwie nicht so gut gemacht, aber das können wir nochmal anders besprechen.
Lass sie doch einfach mal einladen. Und sagen, Pamela, wir haben schon ganz viel Pushback.
Shoutout, Pamela. Ja.
Pamela, komm ran. Ja. Wir haben Fragen.
Ja, Fragen.
Cool, dann jetzt unsere Abschlussfragen an dich. Frage Nummer 1. Ja. Was ist denn so das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kooperation sein, kann eine Kampagne gewesen sein, kann eine Co-Creation sein.
Kann ein Viral-Hit sein. Kann
ein Viral-Hit sein, einfach wo du sagst, boah, das fand ich richtig gut. Fand ich gut gemacht.
Mein Gott, was findet ihr aktuell gut? Was habt ihr gesehen, was ihr gut fandet? Fällt euch irgendwas ein? Das ist nämlich eine sehr gute Frage. Da muss ich mich jetzt kurz reflektieren. Was habe ich denn gesehen, was ich gut fand?
Ich habe was.
Ja, sag mal.
Die Jacquemus-Kampagne über die Store-Opening in, ich glaube, Mailand. Das habe ich auch bei uns im Slack
gepostet. Ja, das habe ich.
Aber Jacquemus macht sowieso.
Jacquemus finde ich eh
oder
toll.
Oder Mus, oder wie spricht man?
Jacquemus,
glaube ich. Das ist ja Französisch.
Ja, ist es auch. Aber wie spricht man es auch?
Ich weiß, Jacquemus. Jacquemus, würden die Amerikaner sagen.
Jacquemus.
Jacquemus. Was habe ich denn gesehen?
Was haben die gemacht?
Ach so, ultrageile Videos zum Beispiel, wie jemand auf dem Surfbrett steht und da steht ein Bügelbrett drauf und bügelt halt so ein Hemd auf dem Wasser in Badehose. Dann jemand auf dem Fahrrad mit so 20 Hüten drauf, aber alles halt so Drive-By-Shots, Handy, wie Jacques Mühe halt immer ist.
Ja, okay.
Einfach ultra geil, also sehr viel so Beach-Core, stylish, High-Fashion, aber halt irgendwie Lo-Fi-Umsetzung, sehr viel Witz drin. Ich kann mal ein paar Videos in unsere Shownotes.
Mach mal, ja. Was ich krass fand, letzter Zeit ist auch, wurde viel drüber geredet, Berliner Polizei auf TikTok.
Ja.
Erstmal, weil man nicht denkt, dass die Polizei so Mut hat, ne? Und dann doch so viel Entertainment umarmen kann irgendwie. Und dann allein diese krasse Story, die ist schon was älter mit, ich hieß ja nochmal Mo, der sich beworben hat, die damit gespielt haben, wo alle danach sich gefragt haben, okay, ist das jetzt ein Fake? Haben die das initiiert? Haben sie es nicht initiiert? Ne?
Das habe ich nicht mitbekommen.
700.000 FollowerInnen haben
die Berliner Polizei. Ja. Ist es nur lokal? Also
ganz nee, kurz, ich weiß.
Berlin hat wie viele? 3,5 Millionen Einwohner innen. Das ist schon nicht schlecht. So, das wird auch über Berlin hinausgehen.
Ja,
aber die machen generell, die haben es geschafft, echt gute Content-Formate zu entwickeln, die über diese klassischen Trends hinausgehen.
Ja.
Und machen halt da wirklich crazy Sketches, Comedy mit Bewerbungsgesprächen und so. Und man sieht auch eine kranke Entwicklung von denen. Ich glaube, die machen das alles in-house, zumindest die Leute, die es machen, sind echt. Du merkst es, wie die sich weiterentwickelt haben als Statistin. Naja, fällt dir noch was ein?
Also was ich jetzt viel verfolgt habe, darüber hatten wir ja gestern kurz gesprochen, war das Talk, also das House of Kamuschka, das fand ich immer spannend. Das verfolgen viele Marken sehr intensiv, weil da sich quasi so die neue Influencer-Generation quasi entwickelt. Also viele Brands, also auch viele meiner Kunden sagen immer, alle, die jetzt beim Talk sind, direkt buchen oder irgendwie.
Echt,
ja, weil die halt dann immer tolle Insights haben und viele, also es gibt dann einige, die sich dann auch über die Jahre entwickelt und etabliert haben. So eine Justine Schlüter, Kiki Do You Love Me, ne, Joy Bella, die dann einfach wirklich feste Namen in der Influencer-Szene geworden sind. Das finde ich immer spannend. Also das Talk finde ich wirklich krass, toll.
Cool. Ich hätte eigentlich mal Bock, eine Folge dazu zu machen, das Talk mal auseinanderzunehmen. Also nicht zu roasten, um Gottes Willen, sondern so zu analysieren, weil ich bin da nicht so tief gut drin.
Wer wäre denn da ein guter Ansprechpartner, Ansprechpartnerin?
Vielleicht außer jemand Kamuschka. Direkt von jemand von Talk, also jemand aus dem Team wahrscheinlich.
Kennst du da jemanden?
Ja, die sind kannst ja alle Kölner Girls hier. Ja, kann ich fragen.
Cool. Das wäre nämlich auch die nächste Frage.
Ich als Düsseldorfer wäre ja skeptisch gegenüber KölnerInnen, aber dann merkt man das.
Als Düsseldorfer.
Was du noch einiges zu lernen hast, mein Lieber.
Jetzt hast du mir den Übergang verkackt. Nee, das war ist die zweite Frage. Wer sollte denn nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen?
Let me think about it. Irgendjemand aus unserer Social Bubble, du hattest das Lied im Kopf, ne? Let me think. Ja. Wer ist denn spannend?
Also es muss irgendwas die Person muss irgendwas über Social Media erzählen können. Es muss jetzt nicht, es kann InfluencerInnen, CreatorInnen, kann auch Production, alles.
Ja.
Brands.
Ja, hier jemand vom Talk.
Ja?
Jemand vom Talk.
Ja, perfekt.
Oder, ihr wisst hier, wen Brands ihr einladen müsst. Die liebe Janet Pavelczyk, kennt ihr die? Janet Pavelczyk ist die Inhaberin von Moongency, die zum Beispiel Dejan Gartz betreut, Kiki Do You Love Me. Die hat
Janet, wie heißt
Janet, also Janet und dann P-A-W-E-L C-Z. Eigentlich müsste die dann schon kommen.
Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die wurde schon mal genannt bei uns, was ja gut ist.
Ja, also die würde ich euch empfehlen. Die ist eine ganz tolle Maus. Shoutout an Janet.
Ah ja.
Und die ist toll. Die würde ich euch empfehlen.
Cool.
Die hat auch viel zu erzählen.
Cool, Janet.
Janet, wir sehen uns.
Ja. Sie werden von uns hören.
Ja.
Ast rein.
Cool.
Ich glaube, dann haben wir es. Tausend Dank für deine Zeit. Hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, danke euch. Und see you in Düsseldorf.
Auf jeden Fall. Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Das war Folge 18. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wie immer, lasst Feedback da und einen wunderschönen Tag euch noch.